Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das sind unsere Themen. Deutschland will die umstrittenen Steuerdaten kaufen. Im Prinzip sei das entschieden, sagt Finanzminister Schäuble, das Neueste aus Berlin. Dann Audienz bei Rajapakse. Der srilankische Präsident empfängt unsere Korrespondentin. Kritik hält er für unangebracht, der Bericht von einem besonderen Mittagessen. Weiter, die SVP startet ihre Unterschriftensammlung für die Volkswahl des Bundesrats. Und zur Ausschaffungsinitiative soll es nun doch eine Alternative geben, einen Gegenvorschlag. Soyez les bienvenus. Die jurassische Kantonsregierung möchte die zwei Uiguren aus Guantanamo aufnehmen. Bei uns ist auch die oberste Exil-Uigurin zu hören. Und schließlich ein Blick zurück.
I wish to put it plainly that the government has taken a firm decision to release Mr. Mandela unconditionally.
Vor 20 Jahren entriegelte de Klerk die Gefängniszelle von Nelson Mandela. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fazer. Zuerst jetzt aber Eva Gammeter mit den Nachrichten des Tages.
Bundesrat Didier Burkhalter hat zur Besonnenheit aufgerufen im Konflikt zwischen Deutschland und der Schweiz um gestohlene Bankdaten. Er wolle nicht, dass deswegen die Verhandlungen über ein neues Doppelbesteuerungsabkommen abgebrochen würden, sagte Burkhalter anlässlich seiner ersten 100 Tage im Amt. Damit stellte er sich gegen Schweizer Politiker, die einen Abbruch fordern. Burkhalter sprach sich gar dafür aus, die Verhandlungen zu beschleunigen. Unterdessen hat sich der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble erneut zu Wort gemeldet. Gemäß der Augsburger Allgemeinen Zeitung sagte er, im Prinzip sei entschieden, dass Deutschland die gestohlenen Daten kaufe. Die Staatspolitische Kommission des Ständerats will der Ausschaffungsinitiative der SVP einen direkten Gegenvorschlag entgegenstellen. Demnach sollen kriminelle Ausländer nur dann ausgewiesen werden, wenn das Gesetz für ihre Straftat mindestens ein Jahr Gefängnis vorsieht. Die Kommission folgt damit den Vorschlägen von FDP und CVP. Die SVP-Initiative verlangt, dass kriminelle Ausländer bereits bei kleineren Delikten ausgeschafft werden. Für ungültig soll das Volksbegehren der SVP nicht erklärt werden. Es verstoße nicht gegen zwingendes Völkerrecht, befand die Ständeratskommission. Die SVP sammelt nun Unterschriften, damit der Bundesrat vom Volk gewählt wird und nicht mehr vom Parlament. Die Partei hat eine entsprechende Initiative offiziell lanciert. Demnach würde der Bundesrat alle 4 Jahre zusammen mit dem Nationalrat gewählt. Und zwar mit dem Mehrheitsverfahren, das bei den meisten Wahlen der Kantonsregierungen gilt. Mindestens 2 Sitze in der Landesregierung wären für Vertreter der lateinischsprachigen Schweiz reserviert. Die Regierung des Kantons Jura ist weiterhin bereit, 2 Guantanamo-Häftlinge aus humanitären Gründen aufzunehmen. Sie hat dem Bundesrat eine entsprechende Stellungnahme übermittelt. Die beiden Uiguren mit chinesischer Staatsbürgerschaft sitzen seit 7 Jahren im amerikanischen Gefangenenlager auf Kuba. Laut den US-Behörden wurden sie fälschlicherweise verhaftet. Ob die beiden vom Kanton Jura aufgenommen werden dürfen, muss der Bundesrat entscheiden. China hat die Schweiz mehrmals davor gewarnt, die beiden aufzunehmen. Der ehemalige Chef von Denner, Philipp Gedul, kauft sich weiter in die Modebranche ein. Seine Beteiligungsgesellschaft, die Gedul Group, hat die Mehrheit am Sportmodelabel ZZ übernommen. Vor ZZ hatte die Gedul Group die Strumpfhosenkette Fogal gekauft und sich eine Beteiligung beim Modeunternehmen Navy Boot gesichert. Im Süden Sudans ist die Zahl der hungernden Menschen dramatisch angestiegen. Laut dem UNO-Welternährungsprogramm sind mehr als 4 Millionen Menschen auf Lebensmittelhilfe angewiesen. Im vergangenen Jahr seien in Südsudan knapp 1 Million Menschen von Hunger betroffen gewesen. Wegen der anhaltenden Dürre und der bewaffneten Konflikte habe sich die Zahl der Hungernden vervielfacht. Im Süden Sudans kämpfen verfeindete Volksgruppen gegeneinander, zudem überfallen ugandische Rebellen immer wieder Dörfer. Fast 10 Jahre nach dem Absturz einer Concorde bei Paris hat der Prozess gegen die mutmaßlich Verantwortlichen begonnen. Angeklagt ist die US-Fluggesellschaft Continental Airlines sowie 5 Einzelpersonen, darunter ehemalige Mitarbeiter des Concorde-Herstellers sowie der französischen Luftfahrtbehörde. Ihnen wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Laut den französischen Ermittlern hatte die Concorde beim Start ein Metallteil überrollt, das von einem Continental-Flugzeug stammte. Ein Reifen der Concorde platzte. Das Flugzeug fing Feuer und stürzte kurz nach dem Start ab. 113 Personen kamen ums Leben. Die Palästinenserorganisation Hamas hat die Gespräche mit Israel über einen Gefangenenaustausch abgebrochen. Gegenüber Medien machte ein Sprecher der Hamas den israelischen Premierminister Netanyahu für diesen Schritt verantwortlich. Dieser habe sich in die Verhandlungen eingemischt und die Bedingungen verschärft. Israel und die Hamas verhandelten über die Freilassung von rund 1000 palästinensischen Häftlingen. Im Gegenzug sollte die Hamas den 2006 entführten israelischen Soldaten Gilad Shalit freilassen. Bei den diesjährigen Oscar-Verleihungen in Hollywood sind 2 Filme gleich 9-mal nominiert. Es sind dies das Science-Fiction-Abenteuer Avatar sowie der Kriegsfilm The Hurt Locker, zu Deutsch Tödliches Kommando. Beide sind auch Anwärter auf den Oscar für den besten Film. In der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film befinden sich unter anderem der deutsche Film Das Weiße Band und die französische Produktion Un Prophète. Die Oscars werden am 7. März vergeben. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.550 Punkten plus 0,8%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.256 Punkten plus 0,7%. Der Euro wird zu 1,4733 Franken gehandelt, der Dollar zu 1,0558 Franken. Zum Wetter. In der Nacht fällt im Norden mit starkem Wind Schnee oder Schneeregen. Morgen ist es im Norden meist bewölkt und zeitweise nass. Die Schneefallgrenze steigt gegen 1000 Meter. Im Süden wird es wieder zunehmend sonnig. Die Temperatur erreicht beidseits der Alpen 3 bis 7 Grad. Am Donnerstag liegt im Mittelland gebietsweise Nebel, sonst ist es zuerst sonnig. Dann nimmt die Bewölkung zu. In den Alpen kommt Föhn auf. Die Höchsttemperatur liegt im Norden bei 3, im Süden bei 6 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Bereits ab 19 Uhr ist es auch als Podcast greifbar unter drs.ch. Und mit diesen Namen geht es hier weiter. Angela Merkel und Wolfgang Schäuble. Die deutsche Regierung zeigt Musikgehör für eine CD, aber die Misstöne nehmen zu. Mahinda Rajapakse, unsere Korrespondentin, stellt dem Präsidenten von Sri Lanka beim Lunch Frage um Frage, zum Beispiel über die Rolle Chinas.
Why are you worried about Chinese? Always Chinese, Chinese, Chinese. Everybody say China, China, China.
Dann Baskim Özgür und die anderen. Die Ausschaffungsinitiative erhält einen Gegenvorschlag. Und Doris Leutert und die anderen. Die Unterschriftensammlung für die Volkswahl des Bundesrats läuft. Weiter. Bachtiar und Arkin Mahmud. Der Kanton Jura möchte die 2 Uiguren aus Guantanamo aufnehmen. Dazu auch Rebia Khadir. Sie gilt als Dalai Lama der Uiguren. Dann Rajendra Pachauri vom IPCC. Sein Weltklimarat wurde zuerst hochgejubelt und wird jetzt niedergebuht. Und schließlich Frederik Wilhelm de Klerk. Er sprach heute vor 20 Jahren Nelson Mandela frei und setzte der Apartheid offiziell ein Ende. Was ist aus Südafrika seither geworden? Darf man das? Eine ganze Nation, so scheint's, macht sich Gedanken dazu, ob der Staat vermutlich gestohlenes Beweismaterial verwenden darf. Deutschland und die Daten-CD. Eigentlich sind es ja zwei Nationen, denn auch bei uns wird viel diskutiert, aber jetzt schauen wir nach Berlin. Und dort deutet alles darauf hin, dass Bundeskanzlerin Merkel und Finanzminister Schäuble die Daten mit den Steuersündern kaufen wollen. Dabei mehren sich die kritischen Stimmen, ob das wirklich rechtmäßig wäre. In der FDP zum Beispiel. Aber auch in der Union selbst gibt es Widerstand und Rechtsexperten warnen vor Hehlerei. Ursula Hürzeler zur aktuellen Diskussion.
2,5 Millionen Euro für den Datendieb, 100 Millionen Euro für die Staatskasse. Diese Rechnung ist schnell gemacht. Das Geschäft würde sich lohnen. Für den Finanzminister allemal. Und die Bürgerinnen und Bürger hätten erst noch das Gefühl, dass Deutschlands Reiche sich nicht vor ihren Steuerpflichten drücken könnten. Laut einer Umfrage des Magazins Stern sind 57% für den Kauf. Doch diese Milchmädchenrechnung wollen nicht alle Politiker akzeptieren. Sie halten das Angebot aus der Schweiz weiterhin für unmoralisch, juristisch problematisch und hochriskant. So hat Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner heute in der ARD davor gewarnt, die Daten überstürzt zu kaufen. Es wäre, sagte die CSU-Politikerin, ein GAU, wenn sie später herausstellen würde, dass die CD das Geld nicht wert sei und man einem Betrüger aufgesessen wäre. Die Bedenken ihres Koalitionskollegen Siegfried Kauder, CDU, gehen tiefer. Für den Vorsitzenden des Rechtsausschusses im Bundestag verlöre der Staat bei diesem Deal jede Glaubwürdigkeit, ganz abgesehen davon, dass man Nachahmer ermuntern würde. Tatsächlich weiß niemand, wie das oberste Bundesgericht entscheiden würde, falls einer der betroffenen Steuersünder klagen würde. Die Rechtslage ist unklar. Die Regierung laufe geradewegs in ein juristisches Minenfeld, sagte dazu ein Steuerexperte gegenüber Spiegel Online. Doch so ehrenwert und fundiert diese Einwände auch sein mögen, am Entscheid der Regierung werden sie kaum etwas ändern. Nach dem Machtwort der Kanzlerin gestern gibt es kein Zurück. Die CD wird gekauft. Offiziell sind dafür zwar die Steuerbehörden in Nordrhein-Westfalen zuständig, denn die CD wurde zuerst den Wuppertalern angeboten. Doch das ist reine Formsache. Am Ende werden sich Bund und Länder die Kosten teilen. Schließlich werden sie auch gemeinsam von den zusätzlichen Einnahmen profitieren. Die deutschen Steuersünder haben bereits reagiert. Ihnen stehe der Schweiß auf der Stirn, sagte ein Anlageberater gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Und tatsächlich melden verschiedene Anwälte, dass sie von Kunden überrannt würden. Die wollten sich wappnen, bevor vielleicht der Steuerfahnder bald an ihrer Tür klingelt. Das Finanzministerium hat heute übrigens erklärt, dass die ganze Sache die Verhandlungen über das neue Doppelbesteuerungsabkommen mit der Schweiz nicht tangiere. Man stehe zwar erst am Anfang, doch die nächste Runde ist bereits vereinbart. Sie soll im März stattfinden.
Vor einer Woche standen in Sri Lanka zwei Sieger gegeneinander zur Wahl. Die beiden wollten Präsident werden. Der Mann, der den gnadenlosen Kampf gegen den Tamil Tigers politisch durchgesetzt hatte, der bisherige Präsident Mahinda Rajapakse. Und der Mann, der den Kampf militärisch gewann, General Sarat Fonseca. Die beiden waren nach dem Sieg gegen die Tigers politische Gegner geworden. Rajapakse schaffte die Wiederwahl, der unterlegene Fonseca zweifelte an der Sauberkeit der Wahl. Und Medienschaffende versuchten, Licht in die Angelegenheit zu bringen. Unsere Korrespondentin Karin Wenger wurde nach einigen kritischen Fragen die Arbeitserlaubnis entzogen. Nach kurzem Hin und Her erhielt sie die Arbeitserlaubnis zurück und etwas dazu. Gelegenheit, mit dem alten neuen Präsidenten Rajapakse ein Interview zu führen. Gestern beim Mittagessen.
Mahinda Rajapakse strahlt das Selbstbewusstsein des Staatschefs aus, der eben für weitere 6 Jahre in seinem Amt bestätigt worden ist. Er sitzt am Kopfende eines weiß gedeckten Tisches, weiß gekleidet, umgeben von aufmerksamen Beratern und Kellnern. Er hat eben den Hauptgang beendet. Welche Ziele, welche Vision hat er jetzt für sein Land?
We are going to start our development work. Priority is development.
Er wolle die Entwicklung vorantreiben, das habe oberste Priorität, sagt der Präsident Mahinda Rajapakse, der seit 2005 regiert. Er habe das Ausland eingeladen, in seinem Land zu investieren und er wolle den Tourismus fördern. An Investitionen mangelt es jetzt nach dem Sieg gegen die Tamil Tigers von vergangenem Mai nicht. Der neue Frieden wirkt sich positiv auf die vom Krieg zerrüttete Wirtschaft aus. Doch viele westliche Mächte knüpfen ihre Zusagen an Forderungen. Zum Beispiel wollen sie, dass Sri Lanka den Menschenrechten endlich Nachachtung verschafft. Die EU hat gar gedroht, das Zollpräferenzabkommen GSP Plus, mit dem Sri Lanka Güter zollfrei nach Europa exportieren kann, zu streichen. Das wäre vor allem für die sri lankische Bekleidungsindustrie ein schwerer Schlag. Man verhandle jetzt mit der EU, sagt der Präsident.
All countries must understand, we can't always depend on GSP Plus or some reduction from others.
Alle Länder müssten jedoch verstehen, dass Sri Lanka nicht immer von Hilfe wie den europäischen Handelserleichterungen abhängen wolle. Und er unternimmt was. Rajapaksa hat neue Alliierte gesucht. Iran, Libyen, Pakistan und Japan sind einige davon. Vor allem aber ist da China. Mit einem Kredit von mehr als einer Milliarde Dollar ist China seit 2008 der größte Geldgeber in Sri Lanka. Kein Grund zur Sorge, sagt der Präsident beim Nachtisch, einem grünen Pudding.
Why are you worried about Chinese? Always Chinese, Chinese, Chinese. Everybody say China, China, China. So it is not grants.
China könne es sich schlicht und einfach leisten, Geld zu geben. Und was er wolle, sei eine schnelle wirtschaftliche Entwicklung, sagt der sri-lankische Präsident. Es geht jedoch nicht nur um Infrastruktur und Entwicklung. Für die Chinesen ist der Hafen, den sie in Hambantota bauen, eine willkommene Möglichkeit, ihre Macht im Indischen Ozean auszubauen. Das wiederum verärgert Indien, den alten strategischen Partner Sri Lankas und Chinas Erzrivalen. Doch wenn Rajapaksa etwas meisterhaft beherrscht, dann dies, die zwei regionalen Mächte gegeneinander auszuspielen und am Ende von beiden zu profitieren. Indien hat bereits 700 Millionen Dollar für das Eisenbahnsystem in Sri Lanka versprochen. China hingegen könnte zum politischen Schutzpatron Sri Lankas werden, speziell in seiner Eigenschaft als Vetomacht im UNO-Sicherheitsrat, etwa wenn Sri Lanka wieder einmal vom Westen für Menschenrechtsverletzungen kritisiert wird. Von alledem will der Präsident jedoch nichts wissen.
Why do you anticipate that we will be taken into the human rights?
Es gebe keinen Grund zur Annahme, dass Sri Lanka für Menschenrechtsverletzungen angeklagt werden solle, sagt der Präsident. Ein Blick auf die Pressefreiheit, deren Wichtigkeit Rajapaksa in seinem Wahlkampf immer wieder betont hat, zeigt jedoch etwas anderes. Nach seinem Wahlsieg ließ die Regierung einen Journalisten, der der Opposition nahestand, verhaften, die Zeitung Lanka E-News schließen und ein halbes Dutzend News-Webseiten blockieren. Die Liste geht weiter. Doch über all das will der Präsident nicht sprechen.
Why don't you ask the police?
Ich solle die Polizei fragen. Er könne sich nicht um jede Kleinigkeit kümmern. Tausende Zivilisten, die in der letzten blutigen Schlacht gegen die Tamil Tigers ihr Leben verloren hatten, sind jedoch sicher keine Kleinigkeit.
There are no civilians, how many people had died by LTT mobbing? How many civilians? How many mothers? How many children?
Es habe keine toten Zivilisten gegeben, widerspricht Präsident Mahinda Rajapaksa, während einer seiner Berater einwirft, das seien Kriegsopfer gewesen. Der Präsident kommt dann sogleich auf die Grausamkeit der Tamil Tigers zu sprechen, die Zivilisten als menschliche Schutzschilder missbraucht oder gleich erschossen hätten, wenn sie fliehen wollten. Es scheint, als ob der Blick zurück dem Präsidenten weniger behage als der Blick nach vorne. Auch wenn es um die Probleme der Tamilen geht.
First is to go and resettle these people in the north and give them decent shelter and make them live better and their lives better.
Das Wichtigste sei jetzt, die intern Vertriebenen im Norden wieder anzusiedeln und ihr Leben zu verbessern. Das sei die Priorität. Um Menschenrechte könne man sich dann später kümmern.
Those are human rights and all these things.
Noch leben 100.000 intern Vertriebene in Lagern. Sie können noch nicht in ihre Dörfer zurückkehren, da diese weiterhin vermint sind. Für sie muss eine Lösung gefunden werden. Doch mit Wiederaufbau alleine werden die ethnischen Spannungen zwischen der tamilischen Minderheit und der sinhalesischen Mehrheit nicht beseitigt werden.
Whether it is Tamil or Muslims or Sinhala, we can deprive their rights. So everybody is equal in this country.
Das Wort Versöhnung braucht der sri-lankische Präsident nicht, aber er sagt, Tamilen, Muslime und Sinhalesen hätten die gleichen Rechte. Das mag in der Theorie stimmen, die Praxis sieht anders aus. Aber vielleicht gibt es bald mehr Rechte für die Minderheiten, denn Er wolle eine zweite Parlamentskammer einrichten, damit die Provinzen und vor allem die Tamilen im Norden und Osten des Landes besser vertreten seien, sagt Rajapakse, der inzwischen den Pudding gegen einen Früchteteller eingetauscht hat. Dafür, dass Rajapakse genügend Unterstützung im Parlament hat, sorgt er selbst. Und er ist zuversichtlich, dass er bei den Parlamentswahlen im Frühling eine Zweidrittelmehrheit erreichen kann. Bereits im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen hat er einige oppositionelle Parlamentsmitglieder zu Ministern gemacht. Damit erhöhte sich ihr Salär, ihr Einflussbereich und natürlich ihre Loyalität zum Präsidenten. Heute sind mehr als 100 der 225 Parlamentsmitglieder auch Minister.
So, everybody is minister. Yeah, this is democracy, no? So what is that? That shows no democracy. This was not the first time. We are following what others have done.
Alle seine Minister, das sei Demokratie. Er mache nur, was andere bereits vor ihm getan hätten, verteidigt sich der Präsident auf die Vermischung von Legislative und Exekutive angesprochen. Und just zu diesem Zeitpunkt, alle Teller sind jetzt abgeräumt, setzt sich Douglas Devananda an den Tisch. Er ist Tamile und war einer der Mitbegründer des tamilischen Widerstands. Heute unterstützt er Rajapakse. Und natürlich hat auch er einen Ministertitel. Rajapakse weiß, wie man Allianzen schmiedet.
Business Lunch mit Rajapakse. Karin Wenger hat den Präsidenten von Sri Lanka befragt. Ausländer sollen ausgeschafft werden, sobald sie ein Delikt begehen, selbst ein sehr kleines. Dieses Ziel verfolgt die Ausschaffungsinitiative der SVP. Das ist aus Sicht des Völkerrechts problematisch. Nun hat die Staatspolitische Kommission des Ständerats einen Gegenvorschlag ausgearbeitet, denn sie will verhindern, dass das Volk wieder eine Initiative annimmt, die dann nur schwer umgesetzt werden kann. Katrin Hug.
Nach dem Ja zur Minarett-Initiative hat sich die Staatspolitische Kommission des Ständerats nochmals über die Ausschaffungsinitiative gebeugt. Sie kam zum Schluss, dass sie gültig sei, dass sie also nicht zwingendem Völkerrecht widerspreche. Und zwar, weil im Text selber nur die Voraussetzung für die Ausweisung, nicht aber der Vollzug der Ausschaffung thematisiert ist. Es müsse aber verhindert werden, dass jemand in ein Land ausgeschafft werde, in dem ihm Folter oder andere Grausamkeiten drohten. Die Kommission hat nun deshalb in ihrem Gegenvorschlag ausdrücklich festgehalten, dass beim Entscheid über eine Wegweisung die Grundrechte sowie die Prinzipien von Bundesverfassung und Völkerrecht eingehalten werden müssen. CVP-Ständerat Hans-Heiri Inderkum.
Wir sind der Meinung, es ist wichtig, dass die Bürgerin und der Bürger sieht, ja halt, also wenn ich diesem direkten Gegenvorschlag zustimme, dann bleiben dann diese Grundsätze gewahrt. Das wird dann etwa ermöglichen, dass man auch eine Güterabwägung vornehmen kann, weil ja der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auch eingehalten werden muss.
Für die Kommission ist die Ausschaffungsinitiative der SVP aber auch problematisch, weil sie einen Deliktekatalog aufführt, wonach ausländische Täter nicht nur bei schweren Delikten wie Tötung und Vergewaltigung, sondern auch bei bloßen Einbruchdiebstählen ausgeschafft werden können. Hier schlägt die Staatspolitische Kommission vor, dass Ausländer dann weggewiesen werden sollen, wenn sie rechtmäßig für ein Delikt verurteilt wurden, bei dem die Mindeststrafe ein Jahr beträgt. Und wie steht es um die Chancen dieses Gegenvorschlags im Parlament? FDP und CVP werden zufrieden sein, sind doch ihre Ideen von letzter Woche in diesen Gegenvorschlag eingeflossen. Die SVP wird ihn ablehnen. Und die SP ist sehr skeptisch. Straffällige Ausländer könnten schon heute ausgewiesen werden, hält die SP fest. Bei jedem Einzelfall müsse die Verhältnismäßigkeit überprüft werden. Die SP wolle sich der Diskussion aber nicht verschließen. Inderkum ist trotzdem vorsichtig optimistisch.
Die Chancen sind gut. Ich gehe mal zunächst davon aus, dass im Ständerat dieser Vorschlag mehrheitsfähig ist. Wie die Sache im Nationalrat aussieht, das kann ich zu wenig beurteilen. Ich glaube aber, dass man bezüglich der Gültigkeit eine Mehrheit finden kann.
Der Ständerat wird möglicherweise bereits im März dieses umstrittene Geschäft beraten.
Katrin Hug aus dem Bundeshaus. Und dort bleiben wir thematisch. Los geht's mit Unterschriften sammeln für die Volkswahl des Bundesrats. Die SVP gibt Gas mit ihrem Anliegen. Und selbst wenn aus dem Systemwechsel nichts werde, im Hinblick auf die Wahlen in knapp 2 Jahren lohne sich die Initiative für die Partei ohnehin, meint Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Die Zeit sei reif für den Systemwechsel, ist die SVP überzeugt und lanciert darum die Initiative für die Volkswahl des Bundesrates. Es gehe darum, sagt Parteipräsident Toni Brunner,
dass der Bundesrat in Zukunft wieder weiß, wem er verpflichtet ist, nämlich nicht ausländischen Regierungen, nicht irgendwelchen internationalen Organisationen, sondern dem Schweizer Volk, dem Souverän, der ihn letztlich dann auch wählen wird.
Mit dieser Argumentation und Initiative bedient die SVP nicht nur ihre eigene Klientel, der man über Jahre hinweg eingebläut hat, dass die da oben in Bern eh machten, was sie wollten. Der Bundesrat als eine vom Parlament gewählte Institution hat aktuell in breiten Teilen der Bevölkerung einen Vertrauensverlust erlitten. Dies beobachtet auch Politologe Michael Herrmann.
Wenn wir momentan das Auftreten des Bundesrates beobachten, wenn wir sehen, wie der Bundesrat seine Krisen bewältigt oder eben nicht bewältigt, dann ist doch ganz klar zu sehen, dass dieses Unbehagen mit der Führung dieses Landes weit über die SVP-Klientel hinausgeht. Wir haben das bei Libyen gesehen, wir sehen es bei der UBS-Krise momentan. Und dass da eine Volkswahlinitiative auf breiteres Interesse stoßen könnte als nur die klassische SVP-Klientel, ist eigentlich offensichtlich.
Das Argument, wonach allein das Parlament die besten Köpfe portiere, habe ausgedient, sagt auf jeden Fall SVP-Präsident Toni Brunner und erinnert unter anderem an die Abwahl von Christoph Blocher.
Das Parlament hat leider Parteipolitik, Ränkelspiele, Intrigen öfters höher bewertet als die staatspolitische Pflicht, gute Bundesräte zu wählen.
Behauptet Toni Brunner. Darum will die SVP nun die Volkswahl vorantreiben. In den großen wie kleinen Kantonen werde diese Form der direkten Demokratie ja auch problemlos ausgeübt, heißt es bei der SVP. Dass damit aber ein grundlegender Systemwechsel auf nationaler Ebene herbeigeführt würde, darauf verweist Politologe Hans-Peter Kriesi.
Eine Volkswahl der Regierung würde unser System in Richtung eines präsidialen Systems verändern.
Ähnlich wie in den USA, wo die Möglichkeit besteht, dass ein republikanischer Präsident am Schluss einem demokratischen Parlament gegenübersteht oder umgekehrt. Für die Amerikaner mache dieses Prinzip von Check and Balances Sinn, so Kriesi. Es könne aber zu massiven Koordinationsproblemen zwischen Parlament und Regierung kommen. Darum lehnt Kriesi die Volkswahl des Bundesrats grundsätzlich ab.
In der Schweiz haben wir eigentlich schon genug Checks and Balances und wir sollten die nicht noch verstärken.
Weitere Kritiker weisen zudem darauf hin, dass ein nationaler Wahlkampf nur noch mit Riesenbudgets bewältigt werden könnte. Dieses Szenario sei für die Schweiz nicht wünschenswert. Diese Argumente verhallen bei der SVP aber. Für sie überwiegen die Vorteile klar. Für die SVP ist die Volkswahl des Bundesrates die Krönung der direkten Demokratie. Damit nehmen sie konsequent einen ihrer wichtigsten Programmpunkte auf, sagt Politologe Andreas Ladner.
Der Konflikt zwischen Volk und eben Parlament, die Rolle des Volkes, die Bedeutung des Souveräns, das ist ein großer Grundkonflikt, der zum politischen Programm der SVP gehört.
Jetzt geht es ans Unterschriftensammeln, dann wandert die Initiative, wenn sie denn zustande kommt, ins Parlament. Bis zum großen Wahltag in knapp 2 Jahren kann diese Volkswahl so, nebst anderen Top-Themen wie die Europa- oder Ausländerfrage, immer wieder beackert werden.
Man ist also kontinuierlich im Gespräch und wenn es mit der zeitlichen Terminierung gut klappt, dann kann man das dann auch bis ins Vorfeld des Wahlkampfes hineinziehen und so davon zusätzlich noch profitieren.
Erklärt Andreas Ladner, ob die Volkswahl des Bundesrats dann tatsächlich Realität werde, sei am Schluss wohl sekundär, denn
wenn die Volkswahl des Bundesrats Initiative nicht erfolgreich ist, dann hat die SVP noch genügend andere Themen, mit denen sie im Wahlkampf bestehen kann.
Der Politologe Andreas Ladner war das. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit dem Ende eines Höhenflugs der Weltklimarat IPCC und dem Ende eines Höllentrips Apartheid in Südafrika. Zuerst aber unser Schwerpunkt die Uiguren. Der Kanton Jura ist bereit, die 2 uigurischen Ex-Häftlinge von Guantanamo aufzunehmen. Einen humanitären Akt nennt das der Präsident der jurassischen Regierung. Die beiden müssten sonst im Gefängnis bleiben oder in ihrem Heimatland China um ihr Leben fürchten. Entscheiden muss letztlich der Bundesrat. Westschweiz-Korrespondent Patrick Müllhauser über die jurassische Alternative.
Nach Gesprächen mit Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf und der Anwältin des uigurischen Bruderpaares sei man überzeugt. Eine Integration der ehemaligen Guantanamo-Häftlinge sei möglich, sagt der Präsident der jurassischen Regierung Charles Chouillard. Man entspreche damit auch der humanitären Tradition der Schweiz und des Kantons Jura.
C'est le prolongement d'une longue tradition d'ouverture du canton du Jura, une ouverture au monde, ouverture aux autres et qui a une vocation humanitaire qui n'est plus à démontrer.
Die beiden ehemaligen Guantanamo-Häftlinge müssten bei einer Rückkehr nach China um ihr Leben fürchten. Diese Tatsache habe wesentlich zum Entscheid der jurassischen Regierung beigetragen.
Ce qui se passe dans leur province en Chine n'est pas pour nous rassurer, a certainement pesé aussi de manière très importante dans la décision que le gouvernement jurassien a pris aujourd'hui.
Die beiden Uiguren waren fast 8 Jahre in Gefangenschaft. Körperlich und psychisch seien sie angeschlagen. Die Kosten für die Behandlung und die Betreuung der beiden übernehme der Bund, fährt Chouillard fort. Die Uiguren würden auch nicht als Asylbewerber, sondern als Ausländer mit einer Aufenthaltsbewilligung in die Schweiz reisen. Sie könnten sich frei im Land bewegen und bräuchten nur ein Visum, wenn sie in ein anderes Land reisen möchten. Die jurassische Regierung sei sich auch bewusst, dass nicht alle Bürgerinnen und Bürger hinter diesem Entscheid stünden, sagt Charles Chouillard. Nebst kritischen Bemerkungen habe die Regierung aber auch viele aufmunternde Briefe erhalten.
Mais nous avons aussi reçu bon nombre de lettres de soutien qui nous disaient qu'il fallait poursuivre et persévérer dans notre offre.
Vergleichen kann man die Situation der Uiguren mit den Jurassiern sicherlich nicht. Aber dass die Uiguren in China wie einst die Jurassier im Kanton Bern für ihre Unabhängigkeit kämpfen, weckt bei einigen Passanten im Stadtzentrum von Delémont durchaus Sympathie.
Man hat toujours des problèmes d'être petit, also des fois quand les grands, et puis là on est tout à fait d'accord avec ça.
Auch wir mussten uns immer gegen die Großen wehren, meint eine Frau. Vielleicht seien die Jurassier deswegen etwas offener als andere, fügt ein Mann an.
Peut-être qu'il y a un effet, disons, de ce genre-là, que peut-être qu'on est un petit peu plus ouvert à ce genre de problème.
Doch nicht alle haben Verständnis für das Ja der jurassischen Regierung.
Parce qu'on a assez de problèmes ici, encore.
Man habe genug eigene Probleme und brauche keine Uiguren und damit neue Probleme, sagt dieser Mann. Mit dem Jahr hat der Kanton Jura alle Voraussetzungen für die Aufnahme der beiden Uiguren geschaffen. Entscheiden muss definitiv der Bundesrat. Eine heikle Aufgabe, denn die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates hat von einer Aufnahme weiterer Guantanamo-Häftlinge abgeraten. Zudem riskiert die Schweiz, ihren Handelspartner China zu verärgern.
Patrick Müllhauser. Eine, die sich für die Aufnahme der beiden uigurischen Brüder in der Schweiz stark gemacht hat, ist Rebia Khadir, die Präsidentin des uigurischen Weltkongresses. Khadir kämpft aus ihrem Exil in den USA für die Rechte ihrer Landsleute, vor allem jener in China. Auslandredaktorin Brigitte Zink hat Khadir in Bern getroffen.
Oft wird sie als Dalai Lama der Uiguren bezeichnet. Die 61-jährige Rebia Khadir, die einst Pekings Vorzeige-Uigurin im Volkskongress war. Heute ist sie für die Behörden ein rotes Tuch und wegen ihrer Kritik an Chinas Minderheitenpolitik wurde sie zur Staatsfeindin erklärt. Die Lage in Xinjiang habe sich verschlimmert, seit dort im letzten Sommer bei blutigen Ausschreitungen zwischen den muslimischen Uiguren und Han-Chinesen 200 Menschen ums Leben gekommen seien, sagt Rebia Khadir. Es gebe kaum Möglichkeiten, mit Landsleuten zu kommunizieren, auch per Telefon und via Internet nur eingeschränkt. Über 1000 uigurische Websites seien bisher geschlossen und deren Betreiber verhaftet worden. 88 junge Leute seien wegen Separatismus und schlimmer Verbrechen verurteilt, 34 davon zum Tode und einige Urteile bereits vollstreckt worden, sagt die Uigurenvertreterin. Das Schlimme sei, nun fürchteten sich die Uiguren sogar vor der han-chinesischen Bevölkerung, nicht nur von den Behörden. Khadir spricht damit das Grundsatzproblem an. Es besteht, seit die chinesische Volksarmee 1949 in Ostturkestan, das heutige Xinjiang, einmarschierte. Aus Pekings Sicht, um die rückständigen Uiguren vom damals herrschenden Feudalsystem zu befreien. Aus Sicht der Uiguren hingegen war es eine Besetzung und ein Raubzug auf ihre rohstoffreiche Provinz, reich an Kohle, Gold, Uran und Erdöl. Rebir Khadir gesteht zu, dass sich Xinjiang unter den Han-Chinesen wirtschaftlich tatsächlich gut entwickelt habe. Allerdings nur wenige Uiguren profitierten davon. 95% der Uiguren lebten nach wie vor unter der Armutsgrenze. Viele Bauern haben man enteignet, das wenige Ackerland reiche ihnen kaum zum Überleben. Zudem habe die chinesische Regierung billige uigurische Arbeitskräfte in andere Provinzen deportiert und gleichzeitig hier Millionen von Han-Chinesen angesiedelt, sagt die Exil-Uigurin. Tatsächlich hat sich der Anteil der Han-Chinesen in der Provinz Xinjiang in den letzten 50 Jahren von unter 10 auf über 50% erhöht. Und so beklagt Khadir, dass Pekings Umsiedlungspolitik die Uiguren im Alltag immer mehr an die Wand dränge und benachteilige. In Schulen, wo ausschließlich Chinesisch gesprochen werde. Und bei Anstellungen auf der Verwaltung würden Stellen hauptsächlich mit Han-Chinesen besetzt. Dies, obwohl die chinesische Verfassung den Uiguren gewisse Rechte und Autonomie zugestehe. Religionsfreiheit, Meinungs- und Pressefreiheit und das Bewahren der uigurischen Identität, dies alles bestehe nur auf dem Papier, klagt Rebia Khadir. Und so würden die Uiguren immer unzufriedener und kämpften immer heftiger für ihre Rechte. Peking selber macht die Uiguren für zahlreiche Anschläge in China verantwortlich und verfolgt sie als angebliche Separatisten und Terroristen. Dies gilt auch für die beiden Uiguren aus Guantanamo, die in der Schweiz aufgenommen werden möchten. Ihnen droht bei ihrer Rückkehr die Todesstrafe.
Der Weltklimarat IPCC, seit Jahren laut bejubelt, ist stark unter Druck geraten. Zuerst wurden in einer illegalen Aktion E-Mails von Klimaforschern gehackt und danach tauchten im Wochentakt Fehler im Klimabericht des IPCC auf. Parallel dazu ist auch der Vorsitzende des Gremiums, der Inder Rajendra Pachauri, in die Kritik geraten. Er sei nicht neutral genug, sondern vertrete politische Forderungen, ist ein Vorwurf. Er und sein Forschungsinstitut hätten unlauter von seiner Arbeit als IPCC-Präsident profitiert, ein anderer. Nun fordern einzelne Klimaforscher seinen Rücktritt, der Bericht unseres Wissenschaftsredaktors Thomas Häusler.
Im Oktober 2007 erlebte der Weltklimaratvorsitzende Rajendra Pachauri den Zenit seiner Karriere. Eben hatte er erfahren, dass der IPCC den Friedensnobelpreis zugesprochen bekommen hatte.
On receiving this news, I would like to acknowledge the fact that I'm only a symbol of a much larger organization, the IPCC.
Auch der IPCC, hinter den sich Pachauri bei seiner Ansprache damals bescheiden stellte, war im Hoch. Im Frühjahr desselben Jahres hatte er seinen vierten Klimabericht vorgestellt, der weiterum als wissenschaftliches Meisterwerk gelobt wurde. 2,5 Jahre später befindet sich der IPCC und vor allem sein Vorsitzender in der Krise. In den letzten Wochen entdeckten kritische Beobachter in eben jenem hochgelobten Klimabericht peinliche Fehler. In dieser Situation reagierte Rajendra Pachauri ungeschickt und kanzelte erst die Vorwürfe als wissenschaftlich unhaltbar ab, statt sie prüfen zu lassen, kritisiert der deutsche Klimaforscher Hans von Storch.
Stattdessen hat er aus der Hüfte geschossen, gesagt, das ist alles dumm Tüch, keine wichtige Geschichte. Tatsächlich waren sie ja nun überhaupt nicht irrelevant, sondern es war der Methodik nach ein schlimmer Fehler, wirklich eine Sache, die das Renommee des IPCC ganz erheblich beschädigt hat.
Fast gleichzeitig wurde kritisiert, Rajendra Pachauri sei nicht unabhängig, weil er während seiner Amtszeit als IPCC-Chef Firmen wie die Credit Suisse und Toyota beriet. Pachauri konterte, die Honorare seien an das Forschungsinstitut gegangen, an dem er angestellt sei. Dies löst bei Hans von Storch Kopfschütteln aus.
Da hätte er dafür sorgen müssen, dass eine unabhängige Einrichtung sich dazu äußert. Stattdessen hat er selbst sich dazu geäußert und dabei der Gelegenheit den Schimpfkanonaden abgelassen, in denen er spekuliert hat, dass es Skeptiker seien, die ihn um die Ecke bringen wollten.
Hans von Storch ist ein anerkannter Klimaforscher, aber auch seit Jahren ein hartnäckiger Kritiker des IPCC. Der Schweizer Klimaforscher Thomas Stocker ist prominenter Mitarbeiter des IPCC, doch auch er hält die Unabhängigkeit seines Chefs für zentral.
Ich kenne diese Mandate nicht. Ich kann nur ganz allgemein sagen, dass gerade in den Ämtern, die ich bekleide, und das gilt auch für den Vorsitzenden, eine besondere Sorgfalt bezüglich Conflict of Interest gewahrt werden muss.
Auch das vorschnelle Abtun der Fehler im IPCC-Bericht sei nicht akzeptabel, sagt Thomas Stocker. Aber alles in allem sei die Arbeit Rajendra Pachauris gut, ein Rücktritt nicht nötig. Das sieht IPCC-Kritiker Hans von Storch anders. Pachauri habe das richtige Krisenmanagement vermissen lassen und damit sei klar, dass er eine so wichtige Organisation nicht leiten könne.
Das macht einfach ein ganz schlechtes Bild und beschädigt die Reputation vom IPCC ganz erheblich. In so einer Situation ist es dann schon fällig, dass der Einzelne sagt, okay, ich übernehme jetzt die Verantwortung, trete zurück, damit auch das IPCC sich wieder besser aufstellen kann. Dazu muss man nicht rauskriegen, ob er das nun tatsächlich falsch gemacht hat oder nicht. Es reicht ja hier der schlechte Eindruck.
Einig sind sich IPCC-Kritiker von Storch und IPCC-Mitarbeiter Thomas Stocker, dass die entdeckten Fehler die Grundaussage des IPCC nicht in Zweifel ziehen. Die Aussage nämlich, dass die Erde sich erwärmt, weil wir Menschen Treibhausgase in die Atmosphäre stoßen. Diese zentrale Erkenntnis und weitere wichtige Grundaussagen stehen im Klimabericht im ersten Teil. Und dort wurden bisher auch keine Fehler gefunden. Die sind alle im zweiten Teil, der die Auswirkungen des Klimawandels untersucht. Dort wurde nicht mit der gleichen Strenge gearbeitet wie im ersten Teil. Thomas Stocker.
Was es braucht, ist eine Kultur, die Prozeduren, die seit vielen Jahren in Kraft sind in IPCC und aus meiner Perspektive, also der Arbeitsgruppe 1, auch immer ganz strikt befolgt worden sind, dass diese Prozeduren auf allen Ebenen angewendet werden.
Um seine einstmals unbestrittene Stellung wieder zu erlangen, muss der IPCC also im eigenen Haus aufräumen. Mit oder ohne Rajendra Pachauri.
Thomas Häusler. Wir pflegen eine ganze Menge Jahrestage zu begehen, Daten, die sich in unser Gedächtnis eingebrannt haben. Der 2. Februar 1990 allerdings droht vergessen zu gehen. Dabei ist heute vor 20 Jahren beinahe Unglaubliches geschehen. Es war der Tag, an dem der damalige südafrikanische Präsident Frederick Willem de Klerk das Ende der Apartheid verkündete. Er hob das Verbot der wichtigsten Parteien der Schwarzen auf und er verkündete die baldige Freilassung des prominentesten Häftlings Südafrikas, Nelson Mandela. Heute vor 20 Jahren begann die totale Verwandlung des Landes am Kap der guten Hoffnung, meint Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
Vor 20 Jahren befand sich der Apartheid-Rassentrennungsstaat Südafrika im Ausnahmezustand. Die schwarze und farbige Bevölkerungsmehrheit hatte keine politischen Rechte. Ihre Organisationen waren verboten, ihre Anführer inhaftiert oder sie wurden von den Sicherheitsorganen verfolgt, gefoltert und auch umgebracht. Da verkündete Präsident de Klerk am 2. Februar 1990 vor dem ausschließlich weißen Parlament das Verbot des African National Congress, des Pan-Africanist Congress, der Kommunistischen Partei und anderer Organisationen sei aufgehoben.
Of the African National Congress, the Pan-Africanist Congress, the South African Communist Party and a number of subsidiary organizations is being rescinded.
Viele Abgeordnete protestierten. Sie waren überrascht. Niemand außer ihm selber habe den Wortlaut der Rede im Voraus gekannt. Kein Parteikollege, kein Regierungsmitglied, auch nicht seine Frau Marieke, gab de Klerk später zu Protokoll.
It is my intention to terminate the state of emergency completely.
Er habe die Absicht, den Ausnahmezustand vollständig aufzuheben, sobald die Umstände dies rechtfertigten, fuhr de Klerk fort. Und er erbitte die Mitwirkung aller auf ein allgemeines Wahlrecht, die Aufhebung der Vorherrschaft, die Gleichheit vor einer unabhängigen Justiz und den Schutz von Minderheiten und individuellen Rechten.
The protection of minorities as well as of individual rights.
Dann kündigte de Klerk auch die Freilassung jenes Mannes an, der trotz strenger Verbote, ihn öffentlich zu nennen, zu zitieren oder sein Bild zu zeigen, die Ikone des Widerstandes gegen die weiße Vorherrschaft war, Nelson Mandela, der seit 27 Jahren im Gefängnis saß.
I wish to put it plainly, that the government has taken a firm decision to release Mr. Mandela unconditionally.
Er wolle es ganz klar sagen, die Regierung habe eine feste Entscheidung gefällt, Herrn Mandela bedingungslos freizulassen. Er meine es ernst, er werde diese Angelegenheit ohne Verzug erledigen.
I am serious about bringing this matter to finality without delay.
9 Tage danach, am 11. Februar 1990, schritt Mandela Hand in Hand mit seiner Frau Winnie aus dem Gefängnis. Am selben Abend begrüßte er an einer improvisierten Veranstaltung in Kapstadt seine Anhänger im Namen des Friedens.
Friends, and fellow South Africans,
Doch der lange Weg zur Freiheit war noch nicht beendet. Es folgten 4 weitere Jahre zäher Verhandlungen, aber auch gewalttätiger Konfrontationen zwischen verschiedenen schwarzen Organisationen. Ende April 1994 fanden die ersten demokratischen Wahlen statt. Am 9. Mai dann wurde Nelson Rolihlahla Mandela der erste schwarze Präsident Südafrikas. Nach 3 weiteren Wahlen ist heute die Demokratie in Südafrika gefestigt und die Verfassung sichert allen gleiche Rechte zu. Doch die Gräben zwischen Reich und Arm, die das Apartheid-Regime aufgeworfen hatte, sind noch immer abgrundtief. Und Mandelas Beschwörung einer Regenbogennation, die mit sich selber und der Welt in Frieden ist, ist in mancher Hinsicht eine Vision geblieben.
We enter into a covenant that we shall build a society in which all South Africans will be able to walk tall without any fear, a rainbow nation at peace with itself and the world.
Nelson Mandelas Vision der Regenbogennation im Frieden mit sich selber und der Welt. Das war ein Beitrag von Afrika-Korrespondent Rudi Küng und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Jan Grüebler, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.